Verse ab Vers 1 bis Vers 20. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste also Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David, denn er war ein Nachkomme Davids und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind erwartete. In Bethlehem kam nun für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern von Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie, und die Hirten erschraken sehr. Aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen lässt. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Wir feiern Heiligabend. Es wird langsam dunkel. Wir hatten gehofft, es wird schon etwas dunkler sein. Aber jetzt ist es zumindest ein wenig so, wie man sich das vorstellen könnte. Die Christenheit feiert das Kommen Jesu als das Licht der Welt, weil es dunkel ist. Und weil es dunkel wird. Im Advent eine Kerze nach der anderen wird angezündet. Wir bereiten uns darauf vor, innerlich, äußerlich, dass das Licht der Welt kommt, und wir bekennen das. Jede Kerze, die angezündet wird, macht deutlich, dass Gott nicht bereit ist, der Dunkelheit das Feld zu überlassen. Weihnachten. Der Lichterbaum ist hell. Er ist einladend. Er ist grün. Er macht dem Tod nicht Platz. Er ist ein Symbol dafür, dass das Leben mit Christus zur Erde gekommen ist. In den Gegenden, wo unsere Vorfahren, Germanen, Kelten, wie sie auch immer heißen, in dieser Jahreszeit die Mächte des Todes und der Finsternis fürchteten und ihnen Opfer darbrachten. Weil die Mächte der Finsternis und des Todes mit dem Herbst, mit Halloween, die Macht in der Welt übernehmen, ist dieser Lichterbaum ein Zeichen der Christenheit, dass das nicht der Fall ist. Das Licht lässt Dunkelheit nicht zu und der Tannenbaum ist grün. Er ist nicht gestorben. Christus ist auferstanden. In den Gegenden, wo unsere Vorfahren etwas ganz anderes gefeiert haben oder davor Angst hatten, feiern die Christen Jesus Christus, der auf die Erde kommt, der das Licht der Welt ist, der Leben bringt. Mary, did you know? Maria, weißt du, was du da, wen du da eigentlich in deine Hand hältst und was mit ihm geschehen wird und was durch ihn geschehen wird in diese Welt hinein? Der christliche Lichterbaum, trotz der Finsternis und den Mächten des Todes, er ist hell, er ist grün, überall da, wo unsere Vorfahren ihn dann im Wald oder wer weiß wo gesehen haben, ein Zeichen für Christus. Ein erlebbarer Machtbeweis, ein Zeugnis des christlichen Glaubens damals gegenüber all den heidnischen Ängsten, gegenüber all den heidnischen Mächten des heidnischen Glaubens. Ein Monat lang bereiten sich die Christen darauf vor und bekennen in dieser Art und Weise ihren Glauben, weit sichtbar vor den Kirchen und im eigenen Wohnzimmer. So sehr wir uns aber darauf vorbereiten und das auch bekennen den Menschen um uns herum, so sehr wir uns darüber freuen, darauf vorbereiten, einen Monat lang auf das Kommen des Heilands, so sind damals die Beteiligten völlig unvorbereitet. Unvorbereitet, unerwartet geschieht das, was da in der Weihnachtsgeschichte beschrieben steht. Lukas Evangelium berichtet von der Überraschung. Überraschung von Maria und Josef, Überraschung von den Hirten. Maria und Josef waren ja in einer ziemlich miesen Situation. Hatten ganz andere Dinge im Kopf. Eine lange Reise, eine fremde Ortschaft. Nirgends eine Bleibe. Nach dieser langen Reise, wenn man sich nirgendwo hinlegen kann, hinsetzen kann, alle Leute sagen, nein, wir haben keinen Platz für dich, das ist schon eine miese Situation. Und dann setzen auch noch die Wehen ein. Natürlich, das war eine lange Reise und jeder weiß, dass auf so einem schwankenden Esel von Galiläa bis nach Judäa, dass da die Wehen einsetzen. Entweder dann kommt das Kind oder es kommt nie. Nach so einem Ritt setzen die Wehen ein, natürlich. Alles kommt auf einen Haufen, eine Situation miesester Art. Förderlich für die Wehen. Aber dann war es schon dunkel geworden, eine Geburt im Dunkeln. Vielleicht hatte Josef eine Öllampe noch in der Hand. Aber als das Kind dann gekommen ist und die Nabelschnur zu durchtrennen ist und Blut und was weiß ich was und irgendein Lappen und heißes Wasser, kann er keine Öllampe halten. Er stellt es irgendwo ins Stroh oder wo soll er das hinstellen? Auf einen Stein, dass das umfällt? Was für eine miese Situation. 100 Hände auf einmal, das geht ja alles gar nicht. Die Wehen setzen ein, eigentlich sollten sie in diesem Stall gar nicht sein, weil gar kein Platz war. Und dann ist alles noch dunkel. Eine Geburt im Dunkel, das ist nicht sehr einladend. Das ist auch nicht sehr gemütlich, so wie wir heute Weihnachten feiern, auch nicht so festlich. Schön, dass wir so einen festlichen Gottesdienst haben. Musiker, die sich über, na Monate hätte ich fast gesagt, aber zumindest über einige Tage und Wochen vorbereitet haben. Eigentlich ist Weihnachten etwas ganz anderes. Eine völlig miese Situation im Chaos. Und die Römer haben gar kein Interesse daran, das irgendwie anders zu machen. Sollen die doch sehen, die Juden, wie sie damit klarkommen. Wir wollen Geld zählen. Josef und Maria sind alleine irgendwo zwischen den Tieren. Eine Öllampe im Stroh. Das Kind kommt. Dunkel ist es. Nicht sehr schön. Bei den Hirten ist auch alles dunkel. Die Hirten sind auf dem Feld, endlich ist Ruhe, die Tiere haben ihren Frieden, sie liegen da, jetzt kann man umschichtig schlafen, einige müssen wachen, einige können einschlafen. In so einer Situation kommen die Engel, sprechen sie an, es wird plötzlich hell auf den Feldern von Bethlehem. Ein Engel kommt, erzählt von der Geburt des Heilandes, nicht weit weg, da drüben bei den Hütten von Bethlehem, da könnt ihr hingehen, da könnt ihr das sehen. Dann kommen die himmlischen Heerscharen, loben Gott. Es wird laut auf den Hirtenfeldern von Bethlehem. Bethlehem ist nicht weit weg. Wahrscheinlich haben sie die Helligkeit gesehen, haben das Laute der Engel mitgehört, dieses Gesingen, das Singen der Engel. Dann kommen die Hirten zu Maria und Josef und finden alles so vor, wie die Engel berichtet haben. Die Herrlichkeit, die Gott sich auswählt. Wenn einem das verkündigt wird, kann man es nicht für möglich halten, wenn man es dann sieht. Die Engel kündigen ein Kind an, das so im Chaos geboren wird, in der Dunkelheit, in die Futterkrippe. Sie finden alles so vor, wie die Engel es ihnen sagen. Und beginnen zu verstehen, was für eine Herrlichkeit sich Gott da auswählt. Etwas, was wir uns vielleicht nie ausgewählt hätten, nie ausgesucht hätten. Wir wollen es immer etwas schöner, etwas gemütlicher, etwas wohlstandsmäßiger haben. Die Herrlichkeit, die Gott sich auswählt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit, das wird doch so doppeldeutig, so mehrdeutig. Was ist das eigentlich für eine Herrlichkeit, die sich Gott auswählt? Und wir machen eine Glitzergeschichte davon. Passt das eigentlich zusammen? Wir dürfen uns freuen über das, was Gott getan hat. Freude ist im Himmel. Der Himmel ist offensichtlich kein totes Gebäude, kein totes Gewölbe, sondern da ist Freude im Himmel über das, was da geschieht, auf der Erde. Die Engel scheinen zu wissen, die Engel wissen, was da für Weichen gestellt werden da unten. Sie wissen das, was Maria da in Händen hält. Das, was mit Jesus kommt und was mit Jesus an Weichenstellung geschieht. Vergessen wir es nicht, wenn wir zu Weihnachten Kerzen anzünden. Unsere Vorfahren wussten noch, was das heißt, in einer dunklen Welt, wo die mit dem Herbst, mit Halloween, dann die Mächte des Todes und der Dunkelheit die Welt übernehmen, dann ein Licht anzuzünden. Die wussten noch, was das heißt. Jeder, der zu Weihnachten ein Licht anzündet, bekennt, dass diese Welt dunkel ist. Jesus kommt, um für meine Schuld zu sterben und aufersteht. Heute, wer lässt sich heute das noch gerne sagen, du bist Sünder? Ich nicht, vielleicht die da oder wer auch immer. Andere sind Sünder natürlich, guck sie dir doch an, aber ich doch nicht. Jeder, der zu Weihnachten eine Kerze anzündet, bekennt damit, dass die Welt dunkel ist. Ist uns das noch bewusst? Jesus kommt auf diese Erde, um Schuld zu tragen, unsere, meine Schuld. Und er kommt in eine ziemlich miese Situation. Die Hirten verstehen, dass die Herrlichkeit, die sich Gott auswählt, den Weg, den er wählt, ein Weg ist, der für alle gilt. Alle können kommen, nicht nur die da oben, sondern auch sie und das, was ihnen wichtig ist. Gott wird klein und wird zerbrechlich. Er begegnet uns in Augenhöhe, wirklich ganz in Augenhöhe. Selbst die Hirten müssen sich hinknien. Was für ein Symbol. Selbst diese Leute, die eigentlich draußen, immer draußen sind, draußen vor der Tür, permanent draußen und nicht im Warmen, selbst die müssen sich noch runterbeugen, hinknien, damit sie die Augenhöhe Gottes erreichen. Was für ein Symbol. Bist du bereit, vor Christus deine Knie zu beugen, weil du weißt, dass du Sünder bist? Jesus, der Heiland der Welt, der Erlöser von uns Menschen. Israel wusste noch, was das heißt, Sünder zu sein. Sie kamen aus dem Exil. Sie wussten, sie hatten mit ihrer Schuld, mit der Schuld ihrer Vorfahren, das Exil geerntet, bekommen als Strafe. Für sie war das noch ganz klar, was es heißt. Wir sind vor Gott schuldig geworden. Weißt du das noch, was das heißt, vor Gott schuldig zu sein? Ist das für dich deutlich, dass du vor Gott schuldig, dass du in der Dunkelheit sitzt? Nun haben wir das im Gottesdienst schon extra so gemacht. Ihr sitzt im Dunkeln, ich stehe im Licht. Und doch ist das ja ein Symbol dafür, was geistlich unter uns geschieht. Wir sind Dunkelheit für Gott. Und er zündet ein Licht an. Weißt du, was es heißt, vor Christus seine Knie zu beugen? Am Ende der Zeit werden alle Knie sich einmal beugen vor ihm. So oder so. Mit Gewalt oder freiwillig. Jetzt ist Gnadenzeit. Wir können einladen. Wir können sagen, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist. Er ist Heiland der Welt. Jesus ist nicht gekommen, um Lebkuchenherzen zu essen. Weihnachtsmärkte einzuweihen. Einen roten Mantel sich umzuhängen als Weihnachtsmann oder was auch immer, als Nikolaus. Ist uns das noch bewusst? Jeder, der zu Weihnachten eine Kerze anzündet, bekennt, dass Christus als Licht in diese Welt gekommen ist. Und bekennt, ich bin Sünder, ich gehöre zur Dunkelheit dieser Welt dazu. Es würde eine ferne Geschichte bleiben vor 2000 Jahren. Was hat das mit mir zu tun? Natürlich, die Krippe stand vor 2000 Jahren in Bethlehem. Wenn Christus nicht in deinem Herzen geboren ist, dann hätte er in der Krippe auch nicht geboren sein müssen. Wenn du Christus nicht in dein Herz hineinnimmst, dann ist das umsonst. Dann läuft die Gnadenzeit an dir vorbei, dann läuft die offene Tür, die Tor macht weit und so weiter und so weiter. Wir kennen das ja, das Gedudel kann ich auch nicht mehr hören. Aber wenn wir die weite Tür, die Tor macht weit, wenn wir das bekennen als Christen, dann heißt das auch, geh doch durch, Mann. Entscheide dich doch dafür, ein Leben mit Christus zu führen. Wenn er gekommen ist, dann beuge doch deine Knie vor ihm. Und zwar so, dass es deine ganze Existenz betrifft und nicht nur, ja, was auch immer man dann beugen könnte. Amen. Die Hirten, ja, die Hirten gehen hin, auch weil die Engel das ihnen gesagt haben, aber sie gehen auch hin, um zu prüfen. Man muss das prüfen. Man muss sich nicht von jedem, auch wenn er auf der Kanzel steht, nur ist keine Kanzel hier, sich alles Mögliche sagen lassen. Und doch, du musst auch prüfen, ob an dieser Geschichte was da ist. Lies doch mal das Buch zum Fest, die Bibel, das Neue Testament. Lass dir die Bibel mal schenken, lies darin, lass es nicht verstauben zu Hause, nimm dir eine moderne Übersetzung, Hoffnung für alle stand eben dran. Eine Bibel, die das Buch zum Fest. Ich muss es prüfen, ich muss gucken, ob es stimmt und dann muss ich Entscheidungen treffen. Und die Hirten treffen diese Entscheidung, sie gehen erstens hin, um es zu prüfen und dann gehen sie zu den Leuten und verkünden voller Freude, das Lob Gottes. Seht, was Gott heute getan hat. Uns ist heute der Heiland geboren in der Stadt Davids. In der Stadt Davids. Hirten kommen, sie gehen den ersten Schritt, sie knien sich hin, sie beugen sich vor ihm und sie gehen dann in alle Welt oder zumindest in die Welt von Bethlehem hinaus und erzählen es allen Leuten. Ein Vorbild. Maria bewegt alle diese Dinge, all diese Worte, all das, was sie gesehen, gehört hat, was ihnen noch in den Ohren klang, bewegt sie in ihrem Herzen. Später kann Lukas Maria fragen, sag mal, Maria, wie war das damals eigentlich? Und Lukas schreibt das dann an den Theophilus. Am Eingang der Apostelgeschichte, beziehungsweise im Eingang auch des Lukas-Evangeliums steht das ja. Theophilus, ich schreibe dir das, damit du sicher weißt, was da unter uns passiert ist. Das Wort ward Fleisch. Du musst es prüfen, du musst es gucken, ob es stimmt. Und Maria ist eine der Zeugen. Immer wieder steht das im Lukas-Evangelium, dass offensichtlich Lukas Maria gefragt hat und sie bewegte all das, was sie erlebt hat in ihrem Herzen und konnte dann Leuten weitersagen, was da geschehen ist unter uns. Weihnachten, ein Fest der Freude, weil Christus in unser Dunkel hineinkommt. Es wäre schön, wenn jetzt einige mit uns beten würden und Gott die Ehre geben. Wer betet?